Ich lese aus Römer 11, die Verse 33 bis 36. Oh, welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege! Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm zuvor etwas gegeben, das Gott ihm vergelten müsste? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen.
Ich starte die Predigt mal mit einer kleinen Preisfrage an euch. Und zwar, wofür steht SDG? Wird jetzt auch da gleich angeworfen. SDG. Kennt das jemand? Weiß das jemand? Niemand. Auch nicht die Musiker unter uns. Mal ein Tipp. Wirf mal das Bild an. Genau. Ja, du hast das schon heute Morgen gehört, Peter. Das ist hier, nee, das zählt nicht. Ja, Käthe Giering hat es rausgefunden und gerufen. Soli Deo Gloria. Das ist die Abkürzung. SDG. Allein Gott sei die Ehre. Das haben zum Beispiel Johann Sebastian Bach oder Georg Friedrich Händel unter ihre Werke geschrieben, SDG, und dann kam ihre Unterschrift oder ihr Zeichen, dass man wusste, hey, so sieht es aus. Genau da ist das auch, das ist der Georg Friedrich Händel, GFH, steht da dann nochmal darunter. Was haben Sie damit ausgedrückt? Das, was wir komponiert haben, unser Werk, unsere Leistung, das soll letztlich nicht uns die Ehre machen und nicht uns Ruhm verschaffen, sondern das soll Gott rühmen und das soll Gott Ehre geben. Wenn man Bach und Händel so als die Popstars ihrer damaligen Generation betrachten würde, dann scheint mir das doch ein großer Unterschied zu sein zu den Popstars der heutigen Zeit in der Gesellschaft, zumindest so wie ich sie wahrnehme. Da wird wahrscheinlich irgendwie SMG unter jedem Bild bei Instagram drunter stehen. Soli mea gloria, alleine mir sei die Ehre. Schaut mich an, wie toll ich bin. Schaut mich an, was ich alles habe. Bewundert mein Werk, bewundert mich. Oh, wie toll ich bin. Also ganz anders, bei denen SDG. Allein Gott sei die Ehre. Und da sind wir schon bei dem Predigtext, den wir eben schon gehört haben, und bei dem Thema Anbetung. Und ich mag den Predigtext total gerne, aus unterschiedlichen Gründen. Und heute Morgen mag ich ihn total gerne, weil er ein paar Dinge zu dem Thema Anbetung uns zu sagen hat. Übrigens, wenn ich heute von Anbetung spreche, dann meine ich nicht die ungefähr 25 Minuten Gesang, die wir hier morgens am Sonntag im Gottesdienst haben. Ich rede auch nicht über die 120 Minuten, die die ICF oder andere Pfingstgemeinden am Sonntag in ihrem Gottesdienst morgens haben. Ich meine die ganze Art und Weise, wie wir über Gott denken und auf ihn reagieren. Denn Anbetung ist in erster Linie nicht ein Lied, ist nicht Gesang, nur, auch, aber nicht nur. In der englischen Sprache wird manches, finde ich, manchmal klarer ausgedrückt als in der deutschen. Und das englische Wort Worship kommt eigentlich von Worthship. Also man könnte es jetzt ganz schlecht übersetzen als Wertschaft. Das, was mir das wert ist, was du denkst, was Gott dir wert ist, das ist eigentlich Anbetung. Dass du ihm das mitteilst und sagst und Danke gibst. Sicher, das spiegelt sich in unserem Gesang auch wieder und auch die Art und Weise, wie doll wir vielleicht von Gott begeistert sind. Je lauter man singt, desto begeisterter ist man vielleicht. Oder man wurde ganz doll von der Moderatorin aufgefordert, ganz laut zu singen dann beim nächsten Liedblock. Das kann auch sein. Manchmal singt man ganz gelangweilt, weil man vielleicht denkt, nee, heute ist das nicht so mit der Anbetung bei mir dran. Spiegelt sich da auch wieder. Aber die wichtigste Art und Weise, wie wir ihn anbeten, wie wir Gott anbeten, besteht darin, wie wir auf ihn reagieren, wie wir auf ihn antworten, wie eifrig wir ihm vielleicht auch gehorchen, wie gut wir hinhorchen auf ihn, wie sehr wir ihn schätzen und merken, er ist wirklich gut. Und diese und jene Charaktereigenschaften kann ich in Gott auch finden und sehen und so habe ich ihn kennengelernt und da muss ich ihm Ehre und Dank und Lob geben dafür, dass er so ist, wie er ist. Also, drei entscheidende Grundsätze der Anbetung will ich mit euch einmal in dem Predigtext anschauen. Der erste Punkt, alle Werke Gottes sind darauf ausgerichtet, zu staunen und Anbetung zu führen. Paulus schreibt ja, denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Alles, was Gott tut, dient dazu, uns zum Staunen und zur Anbetung zu führen. Alles. Der christliche Seelsorger Paul Tripp, der hat uns Menschen Ruhmes-Junkies genannt. Er sagt, wir sind ständig auf der Suche nach etwas, was wir bewundern können. Die Fähigkeiten eines Menschen, die sportlichen Leistungen eines Menschen, die Kreativität, die künstlerischen Dinge, die ein Mensch kann, manchmal auch die Schönheit eines Menschen, manchmal die Begabung eines Menschen, der Reichtum eines Menschen. Wir sind auf der Suche nach etwas, was wir bewundern können, wo wir etwas mit voller Hingabe hineinlegen können. Etwas, das höchsten Wert hat und höchste Hingabe würdig ist. Und Gott versucht uns seit unserer Geburt zu zeigen, dass er dieser herrliche Eine ist. In Psalm 19 heißt es, die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes. Weißt du, was das bedeutet? Es bedeutet, dass Gott uns durch die Schönheit der Schöpfung und seine große Macht und Herrlichkeit zuruft. John Piper, auch so ein Theologe, der sagt folgendes, langes Zitat, öffnet eure Augen, seht ihr es, hört ihr es? Er schreit uns durch die wogenden Wolken an. Er ruft durch die endlose blaue Weite des Sommerhimmels. Er ruft uns durch das Gold am Horizont am Morgen und durch die atemberaubende Weite der Galaxien und Sterne in der Nacht. Seht ihr das nicht? Liebst du es nicht? Ihr seid dafür geschaffen. In all diesen Dingen schreit er, ich bin herrlich und wunderbar. Alles deutet auf ihn hin. Die Schönheiten der Welt, sagt Augustin, sind wie so ein Ring, den ein Bräutigam seiner Verlobten schenkt. Der Ring ist super schön, der ist super wertvoll, der glitzert. Und irgendwie, das Mädchen, das ihn erhält, das wird zweifellos auch diese Schönheit bewundern. Und das wird auch vielen anderen Menschen auf nervige Art und Weise diesen Ring zur Schau stellen und zeigen und sagen, oh, guck mal, wie schön der ist, was ich bekommen habe. Wie bei Instagram irgendwie, Hashtag Pretty Ring, Hashtag Gold, Hashtag Blessed, Hashtag Glitzer, Hashtag Love, Hashtag Couple Goals, Hashtag schaut mich an und bewundert meinen Ring, wie schön der ist. All das. Und ihr kennt das alle und schon nervig, aber wir bringen total Verständnis dafür auf, weil wir diese Liebe der Person wahrnehmen. Aber es ist tragisch wiederum, wenn jemand so in den Ring verliebt ist, dass der Ringgeber vergessen wird. Tragisch, wenn jemand so in den Ring verliebt ist, dass der Ringgeber vergessen wird. Aber man soll nie vergessen, dass die Liebe und die Hingabe, auf die dieser Ring hinweist, der wahre Schatz ist. Darum geht es eigentlich nicht um den Ring, um die Liebe und die Zuwendung von demjenigen, der den Ring gegeben hat. In gleicher Weise weisen uns die Schönheiten auf dieser Welt, also Natur kann man nehmen, oder Kunst, oder Romantik, oder Essen, oder Sport und vieles weitere, weisen uns auf die Liebe Gottes hin, auf ihn. Genieße das, aber vergiss nie, worauf die eigentlich hinweisen sollen, für wen die eigentlich ein Zeugnis sein sollen. C.S. Lewis, der sagt, dass wir Menschen, wenn es um diese Schönheit Gottes geht, manchmal genau wie so ein bisschen doofe Tiere sein können. Wenn man versucht, einem Hund etwas zu zeigen, dann denkt der Hund, man wolle ihm den Finger zeigen. Und dann kommt er vielleicht sogar angelaufen und fängt an, den Finger abzuschlabbern oder dahin zu gehen und dran zu schnüffeln. Er merkt gar nicht, dass der Finger eigentlich auf was ganz anderes da weiter hinten zeigen soll, sondern er denkt, es geht um den Finger. Kleine Randbemerkung, deshalb sind Hunde nicht die coolsten Haustiere, es gibt viel bessere Haustiere. Nur um das einem, oh, der gemeine Pädagoge der Hunden, zeig mir den Finger. Oh, den Zeigefinger. Das nur mal von hier vorne, ich nutze mal die Chance, das mal rauszuposaunen. Also, alles in der Welt hat diesen Finger. Alles in der Welt hat diesen Finger. Und er zeigt auf die Herrlichkeit Gottes. Er zeigt auf Gott hin. Also, für dich ganz praktisch, sei kein Hund, sondern lass dir die Herrlichkeit Gottes auch wirklich zeigen. Nimm sie wahr in deinem Leben. Leb nicht daran vorbei oder bewundere den Ring. Bewundere den Ringgeber und wie herrlich er ist und wie schön er ist. Alle Werke Gottes sind darauf ausgerichtet, zu staunen und zu Anbetung zu führen. Wie wäre das, wenn du mal mit diesem Blick mal einen Tag lebst und alles, was in deinem Leben drumherum ist, Menschen, Dinge, Natur, so anguckst und dir schaust, hey, wo ist da etwas, was mich auf die Herrlichkeit Gottes hinweist? Wo ist was, was mich auf Gott hinführt? Wo entdecke ich Gott da drinnen? Zweiter Punkt zum Thema Anbetung. Weniger nachdenken und diskutieren, mehr Anbetung. Paulus, der schreibt diesen kurzen Abschnitt, den wir gehört haben, diesen Bibeltext, am Ende einer langen Abhandlung über das Volk Israel. Ob die eigentlich noch, nachdem Jesus jetzt da war, berufen sind, ob Gott die noch lieb hat, ob die noch vorherbestimmt sind, wie die eigentlich jetzt zu Gott stehen, ob die in den Himmel kommen und viele weitere Themen. Also der härteste Tobak, den man sich eigentlich vorstellen kann an dieser Stelle. Und Paulus endet mit der Anbetung. Er endet mit der Anbetung. Was kann ich davon für meinen Glauben mitnehmen und lernen? Es geht nicht nur um Wissen und Verstehen, sondern vor allen Dingen darum, dass mein Herz mit Leidenschaft für Gott entbrennt und lodert und stärker wird. Ich sage das, weil ich wahrnehme, dass unsere Gemeinde eine ist, die Wachstum im Glauben häufig als ein Wachstum im Wissen bezeichnet. Wachstum im Wissen über biblische Fakten und Lernen. Und es ist total bewundernswert, wie viele von euch es lieben, sich tief in die Bibel rein zu vertiefen und zu versenken, zu wühlen, die ursprüngliche Bedeutung versuchen herauszufinden, Podcasts zu hören, Bücher zu lesen, zu diskutieren und. Und ich bin da ganz bei euch. Ich liebe auch Wissen. Aber der Sinn der Bibel ist nicht, unseren Kopf mit Wissen zu füllen, sondern unser Herz mit Staunen. Und vielleicht haben andere von euch so ein tiefes Bedürfnis danach, nach praktischen Dingen. So, vielleicht willst du wissen, wie Gott dir helfen kann, bessere Beziehungen in deinem Leben zu führen. Herauszufinden, was du mit deinem Leben anfängst, wie du in deinem Job besser als Christ vielleicht auch arbeiten und tätig sein kannst, werkeln kannst. Wie das mit dem richtigen Handeln als Christin funktioniert und so weiter. Und deshalb hörst du vielleicht ganz genau hin, wenn diese praktischen Tipps kommen in Büchern oder in Predigten oder in Diskussionen im Hauskreis, wie auch immer. Auch das ist großartig. Die Bibel ist voller weiser Ratschläge, wie Leben gut funktionieren kann, wie Leben gut aussehen sollte auch. Aber die Bibel ist nicht in erster Linie ein Buch der besten Praxistipps. Das ist ein Buch, was dich näher zu Gott bringen soll, näher zu Gott führen soll. Die Geschichten der Bibel sind nicht etwa da, irgendwelche Helden zum Nachahmen zu haben für ein tolles Verhalten, sondern einen Retter zum Staunen und Anbeten und für eine Beziehung zu finden und zu entdecken. Wie gut wäre das, wenn wir am Ende von allem Bibel lesen, von allem diskutieren, von allem nachdenken, von allem Podcasts und Predigten hören, sagen würden, oh Gott, sieh, wer du bist und was du für mich getan hast. Wenn das am Ende rauskommen würde, wenn wir das ausrufen würden. Vielleicht ist das ja eine zweite Brille, die du mal aufsetzen kannst und versuchen kannst, das umzusetzen in deinem Leben, dass du all das, dieses Nachdenken, Diskutieren, Bibel lesen, Predigten hören und so weiter, dass du das mit der Frage machst, was lerne ich eigentlich, wie Gott ist und wo bringt mich das ins Staunen und in die Anbetung über Gott? Wo bringt mich das, was ich jetzt gerade gemacht habe, diskutiert habe, ins Staunen über Gott? Auch die zweite Suchfrage. Der dritte Punkt, wir können anbeten, auch wenn wir etwas nicht verstehen. Wie Paulus und wie du habe ich auch eine ganze Menge unbeantworteter Fragen. Dinge, die keinen Sinn ergeben. Ich glaube, ich kann ganz viel über die Bibel und Gott erzählen, aber nicht immer ist mein Herz mit allem im Reinen dann. Das gibt Zeiten, dass ich mit Menschen zusammensitze oder auch von Leuten von euch aus der Gemeinde Dinge höre, wo ich denke, hey, die tragen so einen Kummer, die haben so ein Leid, wie kann das passieren? Gott, wieso hast du das zugelassen? Gott, wieso hilfst du nicht? Gott, wieso hast du nicht geholfen? Gott, tu doch mal was. Und irgendwie ist es schwer auszuhalten. Und ihr kennt alle solche Situationen, entweder bei euch selber oder bei anderen Menschen. Und es nagt an einem und es ist schwer. Und es fühlt sich blöd an und es fühlt sich auch nicht gut an. Das Gefühl ist nicht gut an solcher Stelle. Und es fühlt sich dann an manchen Tagen, an manchen Situationen irgendwie auch nicht nach Anbetung an. Auch das kennt man. Es gibt Zeiten, da fühle ich mich und da fühlst du dich einfach schrecklich. Und gerade dann, gerade in den Zeiten, wo wir uns schlecht fühlen, da dürfen wir wissen, Gott ist treu. Und er bleibt treu. Er ist treu, er bleibt treu, er war es und er wird es sein. Denn, wichtig, in der Anbetung geht es darum, wer Gott ist. Und nicht darum, wie man sich fühlt oder dass man alles versteht. Die Gefahr für uns Menschen, für uns alle ist, wenn ich mich gut fühle, wenn ich nichts zu leiden habe, wenn ich keine ungeklärten Fragen habe, wenn ich alles in meinem Leben irgendwie einigermaßen verstehe und auf die Reihe kriege, wenn ich Gott so richtig fühle, weil zum Beispiel die Musik ist genau die passende Musik, laut, genau der gleiche, der richtige Melodie, Rhythmus, die passende Anzahl an Leuten, die da sitzen. Nur dann, wenn ich es richtig fühle und alles gut ist, dann kann ich Gott anbeten, sonst aber nicht. Sonst fällt es mir irgendwie zu schwer. Wenn ich mich persönlich danach fühle, dann bete ich Gott an, sonst nicht. Und ich sage das, weil wir Menschen gerne ein Zeichen von Gottes Liebe spüren wollen und meinen, das zu brauchen, um zu Gott zu kommen. Und es fängt manchmal sogar beim ersten Schritt an, überhaupt sich mit Gott in Verbindung zu setzen, ein kurzes Gebet zu sprechen, sich bewusst zu machen, Gott, ich trete jetzt in deine Nähe und Gegenwart ein. Wenn was Positives passiert, fällt es uns allen irgendwie leichter, zu Gott zu kommen, ihm Danke zu sagen, ihn anzubeten. Wenn die persönlichen Umstände oder die passende Form im Gottesdienst da ist, die passende Musik ist, dann kann ich ja zu Gott kommen. Aber die Herausforderung für uns ist, seine Wege sind oft nicht nachvollziehbar. Und du wirst unglücklich sein, wenn deine Freude an Gott davon abhängt, ob du dich gerade gut fühlst oder ob du dich gerade nach Anbetung fühlst oder die Musik gerade passend ist oder du alles, was in deinem Leben oder in dem Leben anderer Leute, dass du das verstehst oder alle Einzelheiten seines Plans durchblickst. Wenn du deine Anbetung von deinen Gefühlen oder deinem Verstehen abhängig machst, dann wirst du unglücklich sein. Denn wir können Gottes Gedanken nicht kennen. Seine Wege sind nicht nachvollziehbar. Paulus schreibt es auch, Vers 34. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Ich glaube, echte Freude, auch gerade bei und mit Gott entsteht, wenn man einem Gott zutraut, der zu allen Zeiten treu ist, dass man ihm vertraut, egal ob man die eigenen Umstände gerade versteht und durchblickt, ob man sich gerade danach fühlt oder nicht. Dieser ganze Anbetungsabschnitt, den Paulus da schreibt, der beruht auf dem, was Gott ist und nicht auf dem, was Paulus von seinen Umständen versteht. Und der beste Lobpreis, derjenige, der am meisten Freude bereitet, ist darin verankert, dass man weiß, wer Gott ist. Und das weiß man in erster Linie nicht durch die kleinen Zeichen seiner Gunst und seines Segens, die er in das eigene Leben so reinsetzt und reinpflanzt, sondern durch ihn, durch Jesus, da am Kreuz. Gottes Wege und Dinge in meinem Leben sind manchmal nicht und oft nicht nachvollziehbar. Aber sein Charakter ist in Jesus da und zu sehen. Willst du wissen, wie Gott wirklich ist? Dann schau dir Jesus an. Nimm dir die Bibel, lies in den Evangelien nach diesem Jesus nach und lerne ihn noch mehr kennen. Schau, wer er ist, was sein Herz zum Beben gebracht hat, wo er geweint hat auch, was ihm wichtig war. Dann lerne ihn da mehr kennen. Jesus sagt, er ist der große Ich Bin. Und an manchen Stellen, da greift er auch auf Stellen aus dem Alten Testament zurück, wo so Gottes Namen fallen. Das wird jetzt zu weit führen, das alles hier zu erzählen. Aber ein paar Dinge greife ich mal raus, wie Jesus ist. Er ist der Gott, der Krankheiten heilt. Das nicht nur durch seine Wunder, dass er es heute noch tut, Menschen wirklich heilt und gesund macht, sondern am Kreuz hat er die große Krankheit der Sünde an der Wurzel gepackt. Er trug unsere Gebrechen und Schmerzen. Er trägt auch deine Krankheit, unter der du gerade leidest. Gott, der Krankheiten heilt. Jesus ist der Gott unserer Gerechtigkeit, weil Gott ihn, der keine Sünde kannte, am Kreuz für uns zu dieser Sünde gemacht hat, dass wir gerecht und geliebt und gewertschätzt vor Gott stehen dürfen. Und durch seinen Heiligen Geist ist er unser Gott, der immer gegenwärtig ist. Der Gott, der uns sagt, dass er uns in seiner Hand hält und uns niemand jemals aus dieser Hand reißen kann. Und er ist Gott, unser Hirte, der gute Hirte, der sein Leben für die Schafe dalässt und der uns verspricht, uns niemals zu verlassen oder niemals aufzugeben. Und er ist der Versorger, unser Versorger, der Gott, der uns mit allem versorgt, was wir für unser Leben brauchen, sodass wir mit Paulus auch sagen können, ich vermag alles, alles durch den, der mich stark macht, durch Jesus. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, durch Jesus. Also nein, ich weiß nicht alles und verstehe auch nicht alles, was Gott in jeder Situation tut. Und das wirst du, das unterstelle ich dir mal, auch nicht wissen und verstehen. Aber ich weiß, dass was er tut, dass das durchdrungen ist von seiner Liebe und seiner Zuwendung. Und ich weiß auch, dass all dieser Schmerz und all diese Verwirrung eines Tages von der Herrlichkeit im Himmel verschluckt werden wird, die mir so eine Freude bereiten wird und so ein Verstehen schenken wird, dass all das Leid, unter dem ich jetzt vielleicht leide, völlig verblassen wird und gar nicht mehr wichtig sein wird. Ich verstehe nicht, warum Gott das zulässt, aber ich weiß, wer Jesus ist. Das ist ein Satz, den du dir vielleicht merken kannst. Ich verstehe nicht, warum Gott das zulässt, aber ich weiß, wer Jesus ist. Ich weiß, wer Jesus ist. Und ich weiß, dass Gott diesen Tod von Jesus am Kreuz genommen hat und zum Guten genutzt hat. Er hat da sogar eine Auferstehung draus gemacht. Und so wird er das auch mit unseren Situationen machen. Er wird schlechte nutzen für sein Gutes. Auch wenn ich das jetzt nicht sehe, auch wenn ich es nicht verstehe, auch wenn ich es nicht fühle. Aber er macht es, er hat das verheißen. Wo ich seine Hand nicht nachvollziehen kann, was er tut oder was da los ist, kann ich auf sein Herz vertrauen, auf Jesus. Es gibt so vieles, was ich nicht verstehe, aber ich weiß, wer Jesus ist. SDG. Erinnerst du dich noch an den Anfang der Predigt? SDG. Was hieß es nochmal? Ja, Soli Deo Gloria, allein Gott sei die Ehre. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, vielleicht ganz neu oder das erste Mal, das soll auch unter deinem Leben stehen. Das soll auch unter deinem Leben stehen. Also SDG Selma Krumsieb, SDG Heiko Kalks, SDG Ricardo Serci. Ich könnte jetzt fast alle Namen sagen, es würde jetzt zu weit führen. Vielleicht willst du auch genauso leben, dass dein Leben Gott diese Anbetung gibt und ihm die Ehre erweist. Vielleicht willst du auch, dass du ihn groß machst und ihn verherrlichst, dass du dein Leben einsetzt für ihn und für sein Reich, dass du einstimmst in diese Melodie, die ganze Welt durchzieht und du auch ein Teil dieser Melodie bist. Einstimmst in dieses SDG, Soli Deo Gloria, allein Gott sei die Ehre. Das soll auch unter deinem Leben stehen. Und vielleicht helfen dir dabei diese drei Hinweise von heute. Alle Werke Gottes sind darauf ausgerichtet, zu staunen und Anbetung zu führen. Weniger nachdenken und diskutieren, mehr Anbetung. Und wir können anbeten, auch wenn wir nicht alles verstehen. Ganz zum Schluss, dieses Soli Deo Gloria ist übrigens kein neues Konzept. Es gibt einen ganz alten Katechismus aus dem 17. Jahrhundert, der so Fragestellungen zum Glauben hat. Und die allererste Frage dieses Katechismus lautet, was ist das Hauptziel des Menschen? Die Antwort lautet, Gott zu verherrlichen und sich an ihm zu allen Zeiten zu erfreuen. Das ist doch mal ein großartiges Ziel für alle, die es mit Jesus halten. Gott zu verherrlichen und sich an ihm zu allen Zeiten zu erfreuen. Amen.